And I'm driving home for Christmas. Ho, ho, ho. Malte, es ist schon wieder soweit. Es ist die Jahreszeit, in der man sich zusammenmuckelt. Ich habe mir einen heißen Tee geholt. Und wie jede Folge zum Ende des Jahres, wie jede letzte Folge vom To-Do-Cast, ist das hier unsere Weihnachtsfolge, in der wir das Jahr Revue passieren lassen, ein bisschen Housekeeping machen, über das vergangene Jahr sprechen, was unsere Tech-Highlights waren und auch ein bisschen auf das neue Jahr, das jetzt ansteht, schauen. Ich freue mich drauf und auch schön, dass ihr wieder dabei seid. Am Ende gibt es natürlich auch wieder Geschenke. Willkommen zur Weihnachtsfolge 2023.
Ja, ich freue mich auch. Weihnachtsfolge, Folge 78 dieses Jahr geht zu Ende und wir haben wieder ein paar spannende Themen erlebt in diesem Jahr, die wir heute zusammenfassen. Aber wir fangen mit dem üblichen Housekeeping an und wollen uns ganz herzlich bedanken bei Robin, der uns in den letzten Tagen 3 Kaffee ausgegeben hat. Vielen Dank, Robin. Das wird wahrscheinlich noch vor Weihnachten in Glühwein umgewandelt. Da freuen wir uns sehr drüber. Ansonsten würde ich sagen, wir wollen noch einen kleinen Rückblick über die letzten 2 Wochen machen. Und zwar war in der letzten Woche eine Premiere für den To-Do-Developer-Podcast. Und zwar waren wir live auf YouTube. Und zwar hatte der liebe Golo uns eingeladen in seinen The Native Web Channel, den wir auch hier und da auch schon mal im Podcast erwähnt hatten. Und wir haben einen gemeinsamen Livestream am Montag gemacht. Über 3 Stunden haben wir uns über unsere Tech-Highlights des letzten Jahres unterhalten, haben ein bisschen über die Developer-Welt gesprochen. Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Das Recording gibt es natürlich auch auf YouTube. Das heißt, wenn ihr über die Feiertage ein bisschen Langeweile habt und nicht genug von uns bekommen könnt, dann schaut mal in die Shownotes. Da ist der Link auf YouTube zu The Native Web, wo man dann auch das Recording vom letzten Montag findet.
Genau, man braucht auch tatsächlich nicht unbedingt unser Video. Also wer uns vielleicht beim Autofahren sonst hört, kann auch natürlich diesen 3 Stunden Livestream sich dann irgendwie im Auto anhören. Gerade viele sind ja im Moment auf dem Weg nach Hause zu ihren Familien, um Weihnachten zu feiern. Ich selber sitze hier gerade noch in meinem alten Kinderzimmer bei meinen Eltern und nehme von hier auf. Und genau, wäre irgendwie schön, wenn wir damit vielleicht auch die ein oder andere Autofahrt ein bisschen verkürzen können, weil das ist super lang geworden mit diesen 3 Stunden. So lang wird diese Podcast-Folge jetzt hier hoffentlich heute nicht. Aber da waren wir auch zu dritt. Malte, du hast Zahlen zusammengetragen. Für die neu dabei sind in unserer Weihnachtsfolge, machen wir es immer so, dass wir ein bisschen auf euch quasi ein bisschen mitnehmen auf die Reise, die wir hier zu zweit in diesem Podcast das Jahr über durchlebt haben und schauen noch so ein bisschen in die Technik und die Zahlen rein. Ich kann gleich ein bisschen was über die Technik erzählen, also wie wir aufnehmen, wie wir hosten und so weiter. Es gibt immer wieder einige, die das interessiert. Und Malte, du hast aber ein paar Zahlen rausgesucht und mitgebracht, wie das Jahr für den To-Do-Cast war. Magst du uns da mal durchführen?
Ja, sehr gerne. Also das letzte Jahr war tatsächlich das Jahr, wo es bei uns wirklich mit Vollgas voranging. Das heißt, wir haben extrem viele neue Leute erreicht und das freut uns natürlich sehr. Wir haben in diesem Jahr ja ganz diszipliniert alle 2 Wochen wirklich eine neue Folge rausgebracht und haben damit auch ganz viele neue Leute erreicht. Tatsächlich sind knapp 80% der Hörerinnen und Hörer in diesem Jahr neu dazugekommen. Von daher herzlich willkommen nochmal beim To-Do-Developer-Podcast. Freut uns super, dass ihr alle mit dabei seid und uns so gut unterstützt und so viel Feedback gebt. Das ist super cool. Fast 90% von euch hören uns aus Deutschland zu, aber wir haben auch Hörerinnen und Hörer in Österreich, in der Schweiz, aber auch im sonstigen europäischen Ausland. Von daher schönen Gruß an diejenigen in Polen, in Frankreich, in Großbritannien, die uns auf Deutsch zuhören. Freut uns wirklich sehr, dass wir da auch über die Landesgrenzen hinweg gehört werden. Aber unser persönliches Highlight in diesem Jahr war insbesondere einfach auch die Beliebtheit, die wir oder den Erfolg, den wir erfahren durften durch euch, da ihr uns regelmäßig zuhört und mit dem wir es tatsächlich geschafft haben, ich glaube so anderthalb, zwei Wochen lang auf Platz 3 der Technologie-Podcast-Charts auf Spotify zu sein und damit jetzt in diesem Jahr, und das ist eine Zahl, die hat uns Spotify da zugespielt über den Jahresrückblick zu den Top 1 Prozent, zu den Top 1% Podcasts in den Charts auf Spotify gehören. Und das freut uns super. Wir hätten nicht gedacht, dass wir mit so einem Nischenthema, Developer-Themen und dann noch auf Deutsch so viele Leute erreichen. Über 5000 von euch haben uns abonniert auf einer der Podcast-Plattformen und das ehrt uns natürlich. Und absolut großen Dank an die, wir haben die Zahlen jetzt nur von Spotify, aber die fast 600 Leute, bei denen wir der Top-Podcast im letzten Jahr waren. Das heißt, 600 von euch hören quasi jede Folge. Wir sind ganz oben in den Podcast, persönlichen Podcast-Charts und das finde ich super cool. Vielen Dank da nochmal.
Ein Armutszeugnis an euch, dass 600 von euch noch keinen besseren Podcast gefunden haben. Aber wir bedanken uns natürlich. Auch so 5000 Follower, das ist natürlich in so einer Social-Media-Welt ist das nicht viel, aber bei uns muss man ja auch ganz klar dazu sehen, dass das ja ein sehr fach- und themenspezifischer Podcast ist, den wir machen. Ne? Wir sind ja wirklich sehr auf Developer-Themen spezialisiert. Ab und zu driften wir mal so ein bisschen ab, wenn wir glauben, dass in der Gesamtindustrie was Spannendes stattfindet. Haben wir zum Beispiel, ne, also eine der beliebtesten Folgen, die wir gemacht haben, wenn nicht sogar, glaube ich, die beliebteste Folge, die wir hatten, war Folge 53, wo wir über OpenAI und ChatGPT gesprochen haben. Da haben sehr, sehr viele zugehört, weil es natürlich auch ein bisschen ein breiteres Thema ist. Dann hatten wir ja zu den Tech-Layoffs-Folgen gemacht, wo wir darüber gesprochen haben. Da haben wir, glaube ich, auch viele Menschen mit erreicht. Und bei all diesen Folgen ist es nicht nur so, dass wir natürlich sonst ein sehr spezielles, sehr nischiges Publikum ansprechen und damit ein bisschen in die Breite gegangen sind. Da werden wir vielleicht auch im nächsten Jahr wieder ein bisschen mit experimentieren, obwohl wir dennoch unserem Motto treu bleiben wollen, dass wir hier nach wie vor ein Tech- und Developer-Podcast sind und diese Themen hauptsächlich bedienen wollen. Was aber total spannend für mich zum Beispiel war, ist, wie interaktiv dieses Jahr mit euch geworden ist. Das heißt, wir haben ganz viele Rückmeldungen und Feedbacks bekommen. Das sind zum einen, dass wir ab und zu auf Spotify Umfragen machen unter den Folgen, wo sich viele von euch beteiligen. Das macht total viel Spaß, da dann auch einfach euch ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich glaube, da spreche ich auch für Malte, wenn unser beider Highlight ist eigentlich immer, wenn ihr euch die Zeit nehmt und wirklich E-Mails schreibt und sagt, hey, zu der Folge, da habe ich einfach noch Input, das, was ich mit euch teilen möchte. Und so ist es halt auch passiert, dass wir hatten solche eine Folge, wo wir erst danach gemerkt haben, wie kontrovers das Thema ist. Das war die Folge zu Test-Driven Design, da haben wir sehr viel Feedback bekommen. Auch sehr viel Feedback von Menschen, die anderer Meinung waren als wir. Das ist natürlich auch immer super spannend, weil wir dann geantwortet haben und diskutieren konnten. Wir haben persönliche Schicksale und Lebenswege kennengelernt. Wir haben Leute und Menschen kennengelernt, die uns einfach auch erzählt haben, wann und wo und wie sie diesen Podcast hören und entdecken und wo und in welchen Bereichen es sie weiterbringt. Also nicht nur, dass wir natürlich gerne lesen, wenn ihr unseren Podcast gut findet, ist ja, glaube ich, klar, sondern vor allem, dass wir halt mit euch da wirklich in ein Gespräch getreten sind und auch mittlerweile soweit sind, und das ist auch mein drittes Highlight so ein bisschen, dass wir, wenn wir auf Tech-Konferenzen sind, Leuten von euch begegnen, die sagen, hey, ich höre einen Podcast und coole Folge zum Thema sowieso und da wollte ich euch noch ein Feedback dalassen oder das und das habt ihr doch auch im Podcast mal erwähnt und so. Und das macht mir total viel Spaß, dass man, weil ihr müsst euch das vorstellen, Podcasting ist immer so ein, eigentlich so ein Sprachrohr in eine Richtung. Wenn wir das hier aufnehmen, sehen wir euch ja nicht. Es ist ja kein Livestream und es gibt ja eigentlich wenig Möglichkeit, während wir das hier machen, Feedback zu hinterlassen und dann aber nachträglich oder in der echten Welt auf euch zu treffen und da in Kontakt zu geraten und zu auch zu merken, was für tolle, spannende Menschen ihr seid und was für eine coole Community hier wir bauen konnten, ohne dass wir ja wirklich viel Community-Building machen, rührt mich immer ganz oft und finde ich eigentlich immer ein total schönes Ergebnis von der Arbeit, die wir hier machen.
Ja, was ich auch besonders toll finde, und das ist uns tatsächlich dieses Jahr häufiger passiert, dass wir auch im beruflichen Kontext einige von euch, die uns zuhören, persönlich getroffen haben. Das heißt, wir hatten irgendwelche beruflichen Termine mit anderen Firmen, die halt irgendwie Software entwickeln, mit denen wir dann halt beruflich zu tun hatten, wo dann einzelne von euch gesagt haben, hey, ich kenne dich schon, zumindest deine Stimme vom Podcast, und mich freut das total, dass wir jetzt mal gemeinsam arbeiten können. Und das ist natürlich absolut klasse, dann wirklich den persönlichen Kontakt auch zu einigen von euch aufbauen zu können und auch da gemeinsam Projekte zu machen, beruflicher Natur, und nicht nur diesen Einwegekanal hier weiter zu bespielen. Das freut uns natürlich, wenn wir hier auch ganz viele erreichen können, die wir vielleicht auch nie treffen werden. Aber wie Robin Manuel gerade gesagt hatte, scheut euch auch nicht, uns jederzeit eine E-Mail zu schreiben, wenn ihr irgendwie spannende Themenvorschläge habt, wenn ihr uns Feedback geben wollt. Wir versuchen wirklich auf jede E-Mail auch zu antworten. Manchmal geht es schneller, manchmal geht es langsamer. Da seid uns bitte nicht böse, wenn es auch mal hier und da ein, zwei Wochen dauert, bis wir zurückschreiben. Manchmal sind wir halt einfach auch unterwegs, haben andere Themen und versuchen aber wirklich jede E-Mail, die von euch kommt, auch früher oder später zu beantworten.
Genau, was wir auch probiert haben dieses Jahr, ist ein bisschen mehr in Social Media aktiv zu sein. Und das heißt bei uns vor allem, dass wir angefangen haben, Shorts, also Kurzvideos, auf Instagram und auf TikTok zu posten. Das sind dann oft so, sag ich mal, die Highlights pro Folge. Meistens produzieren wir irgendwas zwischen 3 und 5 oder 6 Videos mit einzelnen Ausschnitten pro Folge, wo wir einfach was gesagt haben, was man auch vielleicht gut in 30 Sekunden irgendwie unabhängig von dem Rest der Folge zu einem Kurzvideo zusammenschneiden kann. Also wer neben unseren Stimmen auch mal unsere Gesichter sehen möchte, der ist natürlich herzlich eingeladen, auf TikTok oder Instagram vorbeizuschauen. Wobei ich da sagen muss, Instagram funktioniert gar nicht. Also wir laden diese Kurzvideos 1:1 exakt dieselben auf beiden Plattformen hoch. Und TikTok macht total viel Spaß, weil wir da richtig viele Kommentare bekommen, und da richtig Engagement drunter ist, wie man es neudeutsch, glaube ich, formuliert. Also da wird dann Feedback zu dem, was wir da sagen, gegeben, und andere von euch kommentieren dann da wieder drauf, und es entstehen richtige Diskussionen und richtige Threads, und wir können uns auch einmischen und dann wieder irgendwie Sachen klarstellen und so. Und aus irgendeinem Grund funktioniert das auf Instagram überhaupt nicht, obwohl es exakt dieselben Videos sind. Auf Instagram haben wir, glaube ich, noch nie oder ein einziges Mal einen Kommentar bekommen. Und Videos, wie zum Beispiel, also unser erfolgreiches Video, Kurzvideo, war auf TikTok eins, wo wir gesagt haben, niemand braucht Senior Developer. Und das war ein Ausschnitt aus dieser Wie wird man eigentlich Senior Developer Podcast-Folge. Und da haben wir zum Beispiel 18.000 Menschen mit erreichen können. Und dann da auch richtig, und ne, das ist dann halt häufig so auf diesen Plattformen, wenn da Kommentare und wenn da ein bisschen Trubel unter so einem Post stattfindet, dann wird der halt auch mehr Menschen ausgespielt und dann sehen das auch mehr Menschen. Und das gleiche Video hat auf Instagram, glaube ich, ein paar hundert Leute irgendwie interessiert oder gesehen. Also irgendwie weiß ich gar nicht, warum das so ist. Instagram scheint hier zumindest für unser Format gar nicht zu funktionieren. Und bei TikTok war ich total überrascht, wie sehr die Menschen das nicht nur schauen, sondern da auch wirklich drauf kommentieren und interagieren. Und ich bin mir sicher, dass von den 77% von euch, die uns dieses Jahr zum allerersten Mal gehört haben, auch einige von TikTok kommen, die dann darüber gesagt haben, hey, cooler Podcast, ich habe euch über die Shorts dann quasi entdeckt und höre ich jetzt regelmäßig. So viel halt zum Ausflug in die Social-Media-Welt. Werden wir weitermachen, aber fand ich spannend, dass es so unterschiedlich ist, die beiden Plattformen.
Ansonsten hast du gerade gesagt, du willst noch mal 2-3 Worte zum technischen Setup erzählen, bevor wir dann so ein bisschen in unsere Jahreshighlights und den Ausblick einsteigen. Ich kann es kaum erwarten, deine Highlights zu hören, aber erzähl noch mal ganz kurz 2-3 Sachen, wie wir hier das Ganze recorden.
Genau, das ändert sich nämlich auch immer wieder so ein bisschen, weil wir auch ganz viel mit Equipment rumspielen. Schauen wir mal, dass wir das ein bisschen kurz halten, weil das, glaube ich, nicht alle interessiert. Wir nehmen über Riverside auf. Das ist im Prinzip eine Webplattform, bei der man sich zusammenschalten und sowas wie einen Videocall machen kann, der dann aufgenommen wird, lokal. Da schalten wir uns beide rein und da kann man auch eben dann die Aufnahme steuern. Da kann man das Intro zum Beispiel live einfach einspielen. Und das ist die Plattform, die wir verwenden. Wir sitzen beide hier vor unterschiedlichen Mikrofonen. Ich nehme hier an einem Shure MV7 auf. Und Malte, du hast ein
Rode NT USB.
Irgendwie sowas, genau. Also Malte hat ein USB-Mikrofon, ich habe ein XLR-Mikrofon, was ich, wenn ich unterwegs bin wie heute, auch über USB anschließen kann. Wenn wir den ganzen, also Riverside spuckt uns den ganzen Kram sowohl als Videos als auch als Audio auf. Das Audio hosten wir dann auf Soundcloud nach wie vor. Da kriegt man so einen RSS-Feed-Link und kann das automatisch an alle anderen Plattformen verteilen. Die Videos nehmen wir so, wie die sind und laden die dann bei Instagram und TikTok hoch. Haben wir noch was vergessen? Genau, da wir Videos mit aufnehmen, also wenn ihr da ja ab und zu unsere Gesichter ja auf den Social-Media-Plattformen zu sehen bekommt, versuchen wir auch, dass wir gut ausgeleuchtet sind. Es gelingt mir witzigerweise heute nicht so gut, weil, wie gesagt, ich bin nicht bei mir zu Hause, sondern ich bin unterwegs. Da habe ich nur so eine flackernde Lampe hier vor mir stehen. Aber normalerweise haben wir Elgato Keylights rechts und links von uns, die uns auch gut ausleuchten sollen. Das ist so ein bisschen unser Technik-Setup und ich kann eigentlich auch alles davon empfehlen. Ich hatte vorher noch ein anderes Mikrofon, das hat mir nicht so gut gefallen. Das Shure hier ist sehr gut. Die Elgato Keylights funktionieren zumindest bei mir gut. Ärgert sich da, glaube ich, ab und zu drüber, dass die nur über WLAN irgendwie steuerbar sind. Aber allgemein kann man das als so Starter-Kit zum Podcasten sehr empfehlen.
Absolut. Und tatsächlich muss man da gar nicht so viel Geld in die Hand nehmen. Ich glaube, teuer wird es dann, wenn man bei der Kamera auf professionelles Equipment wechselt. Aber was Audio, Licht und solche Themen betrifft, da kann man durchaus auch mit kleinem Budget loslegen. Also wer schon immer mal den eigenen Podcast starten wollte, lasst euch davon nicht abhalten. Aber absolut die Empfehlung, direkt mit einem ordentlichen Mikro zu starten und nicht irgendwie die AirPods zu nehmen, weil das macht wirklich einen Unterschied, auch bei den Leuten, die dann vielleicht das erste Mal zuhören. Dann lasst uns mal in unsere Jahreshighlight starten, das Jahr 2023. Und ich würde mich nicht wundern, wenn nicht, egal wen man in der Technologiewelt fragt, was das Thema dieses Jahres war. Irgendwie alle sagen künstliche Intelligenz, AI. Aber ich glaube, das gilt umso mehr für uns als Developer. Und das halt von zwei Seiten. Einmal die Tooling-Seite, also was nutzen wir auch selber an AI, um selber Software zu entwickeln. Da ist ja extrem viel passiert dieses Jahr, ne? Angefangen irgendwie Copilot, Code Whisperer, Duet, Duo, Tab9, wie sie alle heißen, sind auf uns eingeprasselt und da passiert immer noch super viel. Man muss irgendwie immer am Ball bleiben, sehen, okay, was macht gerade welcher Hersteller mit welchem Tool. Es sind in diesem Jahr die ersten Open-Source-Modelle rausgekommen, die ich dann auch mit Community-Plugins in meine IDE einbinden kann, die ich selber auf meiner lokalen Maschine laufen lassen kann. Hier natürlich von der Qualität hinter denen, was vielleicht kommerzielle Anbieter anbieten. Aber das muss auch nicht so bleiben. Das kann sich in Zukunft auch noch ändern. Können wir vielleicht gleich beim Ausblick noch mal ein bisschen drüber sprechen, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber ich glaube, dieses Jahr war tatsächlich das Jahr, wo fast alle von uns irgendwann mal früher oder später im Tooling über das Thema künstliche Intelligenz gestolpert sind. Und vielleicht ist auch, zumindest von uns beiden weiß ich es, mittlerweile als festen Teil ihres Alltags etabliert haben. Und selbst wenn ich als Developer bisher noch nicht die Chance hatte, irgendwelche Dinge zu nutzen, die in meine IDE integriert ist, ich hatte gerade ein paar der Tools genannt, haben, glaube ich, alle, die hier zuhören, irgendwann mal ChatGPT aufgemacht und eine Coding-relevante Frage gestellt, sich einen Codevorschlag generieren lassen, einfach mal Beispiele erzeugen lassen und vielleicht auch irgendwelche Dinge gedebuggt. Ich glaube, da gibt es kaum jemanden, die oder der sich Software-Engineer, Software-Developer nennt, die in diesem Jahr diese Berührungspunkte nicht hatten. Und das war persönlich so das Thema, was so mein ganzes Jahr geprägt hat. Und das ist der eine Aspekt, der natürlich uns alle betrifft. Und ich habe mich da natürlich selber auch extrem viel mit auseinandergesetzt über meinen Job. Und von der anderen Seite gibt es natürlich die Seite der AI-Technologien, die ich als Software-Engineer einsetzen kann, um eigene Applikationen über neue künstliche Intelligenz zu ergänzen. Und ich glaube, da hast du tatsächlich mehr gemacht in diesem Jahr als ich, aber ich glaube, das Thema wird uns, glaube ich, in den nächsten Jahren, ein, zwei Jahren extrem stark begleiten. Ich glaube, beim Tooling kommen wir so in diesen Mainstream rein, aber was die Nutzung von AI in den eigenen Applikationen betrifft, haben wir, glaube ich, in diesem Jahr erst die ersten Schritte gemacht. Und das wird, um jetzt ein bisschen vorwegzugreifen, glaube ich, für mich eines der Themen, die in 2024 ganz groß werden.
Ich glaube, für einige, ne? Also ganz kurz vielleicht schon mal als Einschub. Wir machen immer jedes Jahr eine große Umfrage, auch unter euch. Die ist unten in den Shownotes verlinkt. Und da freuen wir uns immer, wenn ihr uns ein bisschen ja quasi von euch erzählt und auch eure Tech-Highlights und Ausblicke ins kommende Jahr mit uns teilt, weil wir die dann auch quasi im kommenden Jahr aufgreifen können. Schaut da also schon mal rein, erzählen wir gleich aber noch mal ein bisschen mehr drüber. Und wie Malte gerade sagt, würde, glaube ich, niemanden wundern, wenn das voller AI-Themen sind. Und so ist auch eins meiner Highlights ein AI-Thema, nämlich genau das, was du gerade angesprochen hast, Malte. Dieses ganze Developer-Ökosystem um generative AI herum. Also alles, was sich mit der Frage beschäftigt, wie baue ich denn AI als Developer in meine Apps ein? Und ich spreche hier vor allem von Technologien und Frameworks wie LangChain und Semantic Kernel. Das sind ja eigentlich so die zwei großen Open-Source-SDKs, um die sich da die ganze Magie abwickelt. Aber unter anderem auch quasi so Technologien drumherum wie Vektordatenbanken, die ich zum Beispiel benötige, um die passenden Informationen für die Beantwortung eines Prompts aus meinem Datenschatz herauszuziehen und dann in den Prompt mit reinzufüttern, sodass die AI die Informationen zur Verfügung hat, um die Frage zu beantworten. Da sind ganz, ganz viele quasi aus dem Boden geploppt und versuchen sich jetzt gerade am Markt zu behaupten. Und dieses ganze Dev-Ökosystem da drumherum zeigt auch nochmal die Power von Open Source, weil da ganz beide Technologien, LangChain und Semantic Kernel, sind beide sehr erweiterbar von Tag 1 an programmiert und zur Verfügung gestellt worden. Und wie gesagt, es gibt halt ganz, ganz viele Menschen, die sich diese Technologien genommen haben. Die haben beide so ein Plugin-System und dann Plugins gebaut haben für bestimmte Datenbanken, für bestimmte AI-Modelle, dass ich da eben nicht nur, also bei AI denken viele ja immer nur an OpenAI, aber dass ich da eben auch, weiß ich nicht, Llama-Modelle zum Beispiel mit reinfüttern kann. Dass ich verschiedene Vektordatenbanken verwenden kann, dass ich nativen Code aufrufen kann, um die Beantwortung von einem Prompt zu verfolgen und so weiter. Und dieses Ökosystem hat mich irgendwie total happy gemacht, weil das eben nochmal zeigt, wie fantastisch Open Source sein kann, wenn da wirklich alle dran arbeiten wollen und da alle ein riesiges Interesse dran haben und es noch nicht so diesen einen Player am Markt gibt, der das Thema beherrscht. Das fand ich total spannend und ist eins meiner absoluten Tech-Highlights für dieses Jahr gewesen. Und glaube ich auch, dass wir davon mehr sehen und mehr Reife vor allem sehen im kommenden Jahr.
Ja, ich finde es halt spannend, dass mit diesem AI-Thema wir als Developer so ein bisschen sowohl Nutzer der Technologie sind, weil wir halt unseren Job damit einfacher machen können, aber auf der anderen Seite auch irgendwie das Ganze in unsere Produkte einbauen oder in die Software, die wir bauen. Das heißt, wir können da auch einen Mehrwert für die User generieren. Das ist tatsächlich ganz spannend. Und man kann natürlich viel darüber reden, an welcher Stelle macht AI Sinn oder nicht Sinn. Das sind dann mehr so Produktdesign-Entscheidungen. Und die Themen, die du ja gerade angesprochen hast, sind wirklich die handwerklichen Themen. Ne? Also wie kann ich
das wirklich dann... Das ist nicht der nächste Chatbot, ja.
Genau, also wie kann ich dann aber letzten Endes das Ganze auch handwerklich in meine App integrieren? Weil am Ende ist es dann mehr als irgendwie ein API-Call gegen eine API, sondern ich muss halt ganz viele Dinge miteinander verknüpfen und muss Informationen reinziehen, die das AI-Modell braucht, um sinnvolle Ergebnisse zu erzeugen. Und das Spannende finde ich persönlich, dass wenn man das erste Mal sich dann damit auseinandergesetzt hat, wie man AI in seine eigene Applikation einbauen kann, versteht man erst, wie viel Know-how in das Development von solchen Coding Assistants geflossen ist. Man denkt immer so ein bisschen irgendwie, das ist irgendwie wie so ein Chatbot und wer mal so irgendwie sich ChatGPT angeguckt hat, irgendwie System Prompt, ein paar Beispiele und dann läuft das schon. Tatsächlich steckt da ja so viel mehr dahinter. Und wenn man sich mit diesen üblichen Integrationen in der IDE, die sich mittlerweile etabliert haben, ein bisschen näher beschäftigt, dann sind das nämlich genau diese Themen, die du gerade angesprochen hast, die dort auch schon Verwendung finden und dementsprechend wir als User schon jeden Tag davon profitieren, halt die Verkettung von unterschiedlichen Aufrufen in unterschiedliche AI-Modelle, das Erzeugen eines sinnvollen Kontexts, entweder über direkt unseren Source-Code, den wir irgendwie in der IDE haben, oder irgendwelche in Datenbank indizierten Informationen. Du hast gerade Vektordatenbanken angesprochen. Das heißt, im Hintergrund werden diese ganzen Technologien für uns eingesetzt, damit wir effektiver arbeiten können oder schneller arbeiten können oder einfach irgendwie neue Dinge schneller lernen können. Aber auf der anderen Seite können wir dieses Tooling aber auch selber nutzen für die Applikation, die wir bauen. Also finde ich ganz spannend, weil ich persönlich habe erst, als ich gemeinsam mit dir halt mich angefangen habe, mit diesen Themen zu beschäftigen, wie man es selber in der Software nutzen kann, überhaupt verstanden, wie viel Aufwand auch da drin steckt, so einen Coding Assistant zu bauen. Man denkt immer, das ist irgendwie Commodity mittlerweile schon fast. Also irgendwie jeder benutzt irgendwie so einen Coding Assistant und denkt irgendwie, ach, das ist das Gleiche wie irgendwie eine Autovervollständigung in der IDE. Jetzt ein bisschen KI dahinter, passt schon. Aber wirklich, wie viel Aufwand da reinfließt und wie viel Know-how benötigt wird, wie viel Technologie benötigt wird, sowas zu bauen, habe ich persönlich erst verstanden. Ich glaube, wir waren im Mai, Juni waren wir auf einem gemeinsamen Event und ich glaube, du hast dazu zu diesen Themen halt einen Talk gemacht und das hat bei mir so ein bisschen so den Denkprozess ausgelöst, dass ich mich in das Thema so ein bisschen eingelesen habe und das fand ich extrem spannend und da sind wir ja noch relativ am Anfang dieser Entwicklung und ich glaube, das wird so eines der wichtigsten Themen auch in 2024 werden.
Ja, vor allem, weil diese Technologien ja genau diese Komplexität vereinfachen wollen, die du gerade angesprochen hast. Also da geht es ja genau darum, dass ich die Prinzipien und die Patterns und Konzepte verstanden haben muss. Da werden wir auch im kommenden Jahr nochmal eine Folge zu machen, so zu den Basics. Und dann ich das aber halt an diese Frameworks eben auslagere. Und da passiert, glaube ich, auch ganz, ganz viel und ist auch schon ganz, ganz viel passiert. Und wir als Developer sind natürlich ganz nah dran, weil wir natürlich coole AIs nutzen können. Also ne, wir haben viel über GitHub Copilot gesprochen hier im Podcast. Ich habe vor ein paar Wochen Reloom AI entdeckt. Da kann ich quasi textbasiert beschreiben, was ich für eine Webseite bauen will. Und das Ding generiert mir wirklich gut aussehende und intelligent zusammenhängende Wireframes, auch über mehrere Subseiten. Die kann ich dann mit einer anderen AI stylen und direkt in Figma exportieren und sowas. Also wir nutzen AI. Und wir bauen aber auch AI ein, weil das, glaube ich, auch die großen Aufgaben von Developern sein werden. Wir haben alle diesen Spruch gehört, nicht eine AI wird dich ersetzen, sondern ein Mensch, der AI benutzt, wird dich ersetzen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dasselbe auch für Software-Systeme gilt. Und wir sagen, also ein Software-System, was AI beinhaltet, wird wahrscheinlich ein solches Software-System oder ein ähnliches Software-System, was keine AI beinhaltet, auf kurz oder lang ersetzen, weil es sich wahrscheinlich in 5 Jahren absolut albern anfühlen wird, wenn ich meine Steuererklärung in einem Tool mache, was mich da nicht AI-gestützt durchführt und intelligente Schlüsse zieht oder wo ich einfach einen Batzen Belege hochladen kann, die automatisch richtig einsortiert werden und solche Dinge. Und das, glaube ich, trifft für ganz, ganz viele Industrien, wahrscheinlich für alle Industrien zu. Und deswegen ist es ja auch unsere Aufgabe, nicht nur selber effizienter zu werden, dadurch, dass wir AI nutzen, sondern auch diejenigen, wir sind ja auch diejenigen, die dann AI einbauen in Applikationen. Also eigentlich um uns herum ist nur noch AI.
Ja, und ich meine, ein weiteres Beispiel, wo um uns herum AI ist, wir hatten, ich glaube, das ist schon ein bisschen länger her, hatten wir mal eine Folge gemacht zu so Security-Tools, Security-Scannern. Und irgendwann im Laufe dieses Jahres tauchte dann auch in diesen Tools irgendwie AI auf. Zum einen, um halt mögliche Verwundbarkeiten zu erkennen. Das heißt, es wird nicht mehr nur noch mit irgendwelchen Patterns oder Queries gearbeitet, sondern die künstliche Intelligenz schaut sich den Code an und sagt, hey, da sollst du drauf achten. Aber was ich eigentlich noch spannender finde, ist halt, wenn so etwas gefunden wird, dass du dann direkt Codevorschläge bekommst. Das heißt, da kriegst du dann direkt irgendwie die Unterstützung, die du brauchst, um auch ein besserer Developer zu werden. Weil ich glaube, das ist etwas, was in der Vergangenheit entweder viel Aufwand, Recherche gebraucht hat oder wirklich gute Kolleginnen und Kollegen, die einem helfen. Da kann natürlich jetzt eine künstliche Intelligenz uns jederzeit Hinweise geben, wie wir einfach auch in unserem Job oder in unserem Handwerk einfach auch besser werden können. Das finde ich ganz spannend.
Genau. Hast du noch andere Tech-Highlights dieses Jahres, die nicht AI sind?
Tech-Highlights, weiß ich gar nicht, ob es wirklich ein Highlight ist, aber ich habe das Gefühl, so diese ganze Tooling-Welt, die hat sich, aber das ist jetzt nicht unbedingt das letzte Jahr, aber so unser Werkzeug, ne, die IDE, das hat sich so in den letzten ein, zwei Jahren enorm weiterentwickelt, einfach was wir da an neuen Integrationen, da spielt AI eine Rolle, aber da gibt es halt auch andere Dinge mit webbasierten UIs, die ich nutzen kann, um halt irgendwie in der Cloud zu entwickeln, solche cloudbasierten Entwicklungssysteme, containerbasiert. Gibt es ja verschiedene Beispiele von Anbietern, die mir sowas anbieten. Und das war jetzt, ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt 2023 oder so 22, 23 war, aber zumindest in diesem Jahr ist das für mich so zum Default geworden. Das heißt, ich habe jetzt hier tatsächlich auf meinem Mac gar kein Tooling mehr installiert. Also ja, klar, ich habe ein VS Code installiert, aber ich habe halt für die verschiedenen Szenarien, an denen ich arbeite, nicht mehr die ganzen Frameworks installiert, die ganzen Dependencies, die ich da irgendwie brauche, sondern ich habe halt irgendwelche Codespaces, virtualisierte Umgebung, wo halt alles vorbereitet ist. Das heißt, ich habe diese ganzen Sachen gar nicht mehr bei mir lokal drauf, sondern ich kann da quasi on demand drauf zugreifen. Und bei mir ist das wirklich in diesem Jahr so zum neuen Standard geworden. Da würde mich auch interessieren, ob das tatsächlich nur bei mir ist, weil ich wirklich auch hier ganz nah an so einem Technologieanbieter dran bin und das vielleicht nur bei uns so ist. Aber da würde mich auch interessieren, wie es bei euch ist in eurem Alltag, ob das auch schon Einzug gehalten hat, weil zumindest ist es bei mir so und ich gehe davon aus, dass du auch ganz stark mit solchen Tools arbeitest.
Ja, du verlässt dich halt sehr auf eine gute Internetverbindung, ne? Also ich habe, glaube ich, schon noch alles lokal bei mir installiert. Ich habe hin und mal wieder einen Container, in dem ich entwickle, weil dann ich doch eine andere Version von Node.js brauche oder irgendwie eine Kombination an Tools. Aber ich bin, glaube ich, noch nicht so weit, dass ich hauptsächlich in der Cloud entwickle. Ich glaube, die meiste Arbeit macht hier immer noch mein Rechner, vor dem ich sitze. Und das lässt er mich auch hören und spüren. Also ich habe noch einen Intel MacBook und das lässt mich auch hören, wenn es bei den leichtesten Aufgaben springt, hat der Lüfter an und ermahnt mich, dass ich doch bitte nicht, ihn doch bitte nicht so überlasten soll.
Ja, braucht man zumindest nicht mehr so viel heizen.
Aber was du gesagt hast, es geht auch für mich so ein bisschen in die Richtung, ich hatte mir als eins der Highlights aufgeschrieben, dass so Low-Code-Tools einen totalen Sprung gemacht haben. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was du meintest, wenn du sagst, wir haben ganz viele coole Web-Tools gefunden. Also du kannst ja heute irgendwie mit sowas wie Webflow eine wirklich ernstzunehmende Web-Anwendung bauen, die nicht nur eine UI hat, sondern die wirklich Logik dahinter hat, die ich intelligent verknüpfen kann. Natürlich hat Low-Code immer Herausforderungen in Richtung Wartbarkeit, Testbarkeit. Da haben wir auch mal eine eigene Folge zugemacht. Aber ich bin immer noch ein Riesenfan davon, weil ich die Idee so gut finde, jemandem, der nicht 5 Jahre lang Informatik studiert hat, die Power zu geben, die ja früher nur Developern vorenthalten war, nämlich einem Computersystem Anweisungen zu geben oder Applikationen zu entwickeln. Und ich finde, das hat einen riesen Sprung gemacht. Ich mag das Wort eigentlich nicht, aber man nennt sie gerne so diese Citizen Developer, haben super coole, super ausgereifte Tools heutzutage zur Verfügung, mit denen man wirklich ernstzunehmende Anwendungen bauen kann. Ich habe gerade gesagt, Beispiel Webflow. Ich habe für total coole UI-Editoren für React auch zum Beispiel gesehen, wo man die UI in einem Webbrowser zusammenklickt und sie wirklich halt auch Code da raus generiert, der keine Grütze ist. Ne? Früher haben diese Tools ja dann oft irgendwie Code generiert, den aber kein Mensch wirklich bedienen oder brauchen konnte. Und heute habe ich das Gefühl, dass das anders ist und dass da für Developer und auch für ja so Citizen-Developer, wie sie von der Industrie genannt werden, richtig coole Tools zur Verfügung stehen. Das ist auf jeden Fall auch eins meiner Highlights gewesen, was da für Sprünge gemacht wurden. Und dann fand ich noch total spannend, was an Hardware so passiert ist. Eigentlich war es gar nicht so ein krasses Jahr, fand ich. Also ich fand generell das Jahr 2023 sehr unspektakulär an Tech-News generell. Aber zwei Sachen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Einmal diesen AI-Pin von Humane. Das hast du, glaube ich, wahrscheinlich auch mitbekommen, dieses Device, was man sich irgendwie ansteckt und was dann so eine Kamera hat, die konstant irgendwo hinstreamt und dann mit, so also kann ich mit meiner Umgebung interagieren und das, was sich irgendwie so ein Display auf die Handfläche projiziert. Ich schwank da eigentlich wöchentlich hin und her, ob ich das totalen Quatsch finde und das einfach für ein Smartphone mit einem ultraschlechten Display halte oder ob das vielleicht doch irgendwie spannend sein kann. Den Datenschutz auch mal in Frage zu stellen, aber natürlich auch die Möglichkeiten, die ich habe, wenn ich meine Umgebung, wenn ich eigentlich irgendwas habe, was meine Umgebung sieht, was digital ist und was da mit mir interagieren kann. Und das zweite war diese Ray-Ban-Brille, die mit Meta gemeinsam entwickelt wurde, die da irgendwie diese Kameralinse drin hat und mit der ich dann auch meine Umgebung halt aufzeichnen kann, irgendwie Live-Videos produzieren kann, aber auch irgendwie an Meetings oder Calls teilnehmen kann und alles, was da so passiert und auch was im VR-Umfeld passiert ist, wo glaube ich auch so, ja, ich glaube, das Metaverse ist nicht so richtig ein Highlight, aber so den Gedanken, das mit der echten Welt verschwimmen zu lassen, also ich spiele da auch so ein bisschen auf die Brille an, die Apple vorgestellt hat, und da vielleicht wirklich mal echte hybride Meetings irgendwann in Zukunft zu haben. Also diese ganze Hardware, die da rumgestanden ist, fand ich auch spannend, waren auch eine meiner Tech-Highlights.
Ja, wobei ich persönlich von diesen Brillen, wie dieser Ray-Ban-Brille, ist für mich mehr so ein Gimmick. Ne? Also ich glaube, das, was Apple macht, ist ganz spannend, weil das wirklich auch eine Weiterentwicklung von Dingen ist, die es schon gab und wirklich auf einer technisch sehr hohen Qualität, zumindest dem Augenschein nach. Ich konnte es noch nicht ausprobieren, aber das ist, glaube ich, ganz spannend, wohin sich das entwickelt. Aber das Erste, was du erwähnt hattest, wirklich diese AI-Augmentation, wo du wirklich deine Umgebung von künstlicher Intelligenz auswerten lassen kannst, finde ich persönlich jetzt super spannend, so im Hinblick so auf Barrierefreiheit. Ne? Wenn ich stelle mir halt vor, ich bin irgendwie, habe eine Behinderung, kann vielleicht nicht richtig sehen oder hören oder irgendwas in einem dieser Bereiche und kann mich dann von so einem Tool unterstützen lassen. Das heißt, ich stelle mir vor, habe irgendwelche Schwierigkeiten beim Sehen und kann halt dieses Tool nutzen, um halt kontinuierlich halt mir auch Informationen zu holen. Und wir haben das, glaube ich, von ein, zwei Jahren schon mal gesehen. Da gab es ja Showcases von einigen Unternehmen. Aber mit künstlicher Intelligenz ist halt diese ganze Erkennung der Umgebung und auch das Schließen von Schlüssen das Erschließen wirklich der Dinge, die da passieren, ist natürlich jetzt was ganz anderes, als wenn man halt einfach nur so eine Objekterkennung hat, ne? Dass man sagt, okay, da ist ein bestimmtes Objekt, was gerade vor dir ist, sondern tatsächlich auch auszuwerten, in welche Richtung bewegt sich das gerade oder ist es vielleicht eine bedrohliche Situation. Und das kann natürlich künstliche Intelligenz mittlerweile. Und das finde ich persönlich extrem spannend, wirklich in dem Bereich, weil man da natürlich auch Technologien nutzen kann, um halt auch einen gesellschaftlichen ganz großen Sprung nach vorne zu machen.
Voll. Okay, Ausblick. Malte, das Jahr hat nur noch wenige Tage. Was kommt denn im nächsten Jahr? Ich fand das Zitat gut, habe ich da dazu gelesen, das ist von Charles Kettering, hat geschrieben, I care deeply about the future because I'm going to spend the rest of my life there. Also ich interessiere mich eigentlich nur für das, was vor mir liegt, weil ich den Rest meines Lebens ja da drin verbringen werde. Oder ich interessiere mich nur, sondern mich interessiert das hauptsächlich. Was glaubst du denn, was nächstes Jahr passiert? Und ne, wir haben natürlich alle keine Glaskugel, aber so, was glaubst du denn, was wird so der, ja, die Stimmung sein? Was werden die Themen sein, mit denen wir uns beschäftigen? Hast du da einen Ausblick? Hast du da irgendwas, wo du glaubst, wo du heute eine Prediction abgeben möchtest?
Also ich glaube, eines meiner größten Highlights im nächsten Jahr wird sein, dass du Go gelernt hast. Also das, da freue ich mich sehr drauf. da wirklich auch die ersten Ergebnisse zu sehen. Also das ich ist tatsächlich. Angefangen. Ja, guck mal. Da hast du schon mal vorgelegt. 2024 wird das Jahr.
Kommt.
Wunderbar.
Das Jahr cool. Von Linux auf dem Desktop und von Go. Das bleibt genauso ein Running Gag wie Linux auf dem Desktop.
Ja, aber jenseits dessen, und ich hatte es vorhin schon gesagt, glaube ich persönlich, dass im nächsten Jahr fast alle von uns entweder in beruflichen oder im privaten Kontext in einem oder dem anderen Projekt künstliche Intelligenz integrieren werden. Weil entweder mein Arbeitgeber sagt, wir haben da neue Ideen oder man selber einfach wirklich das Ganze mal ausprobieren möchte. Und ich glaube, das Jahr 2024 steht vor diesem Hintergrund, dass tatsächlich künstliche Intelligenz zum Standard wird. Ich glaube, wir haben in diesem Jahr extrem viel schon gesehen, sowohl halt von wirklich extrem spannenden Startups, die halt auf Basis von künstlicher Intelligenz neue Geschäftsmodelle aufgebaut haben und auch etablierten Playern, die halt KI in ihre Applikationen eingebaut haben, egal ob es jetzt irgendwie Adobe ist oder ob es Microsoft ist. Aber ich glaube, im nächsten Jahr wird das Ganze Mainstream. Und dann fängt nämlich auch der Hersteller von der Steuersoftware an, künstliche Intelligenz dort einzubinden. Weil halt
ja, wenn
nach
nicht
diesem Jahr
wenn nicht, gibt's die Erwartungshaltung da ist. Neue Steuersoftware.
Ja, wobei ja, genau. Ich glaube, da ist die Stickiness natürlich sehr hoch. Ne? Also da wechseln vielleicht die Leute nicht gerade so, wenn man halt in diese traditionellen Bereiche reingeht. Da kommen, glaube ich, solche Innovationen dann bei den Leuten größtenteils erst an, wenn dann die etablierten Hersteller, ich denke jetzt mal so an den Bereich irgendwie CRM-Systeme, ich gehe davon aus, dass irgendwie eine SAP was einbauen wird, eine Salesforce was einbauen wird, was dann wirklich auch Mainstream ist, wenn du jetzt über die Steuerberater sprichst, wird wahrscheinlich irgendwas von Datev kommen, wo dann plötzlich künstliche Intelligenz dort auch in dem Alltag ankommt. Und ich glaube, das ist ein Trendthema 24 und das ist dann vielleicht gar nicht mehr so, ja, so newsworthy, weil irgendwie hat man es in 23 schon gesehen, aber ich glaube gerade für uns als Developer ist es schon etwas, was das Jahr 24 und die darauffolgenden prägen wird, weil es dann auch wirklich in unserem beruflichen Alltag ankommt, jenseits von ich habe da mal einen Talk gehört oder ich habe da mal irgendwie ein Beispiel implementiert.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass sich der AI-Zug, ich glaube nicht, dass sich der AI-Zug aufhalten lassen wird. Wenn man überlegt, eigentlich der ChatGPT ist halt jetzt ziemlich genau ein Jahr erst alt. Und ich fand es irre, was dieses Jahr passiert ist und in welcher Geschwindigkeit neue, wirklich atemberaubende Technologien und Tools erschienen sind. Vor allem so mit sowas wie Vision in GPT, aber auch irgendwelche, also ich habe das Gefühl, man hat auf Social Media ständig, also wirklich im Wochentakt, irgendwelche neuen Tools gesehen, die Videos generieren, die Bilder generieren, die irgendwas transformieren, die irgendwas ganz Verrücktes machen. Ich habe jetzt auch diese Geschichte mit dieser AI-generierten Influencerin, wo diese Agentur, die sie gebaut hat, irgendwie $10,000 im Monat damit verdient, dass die eine junge Frau komplett AI generieren und da einen Social-Media-Kanal drumherum aufbauen, mit Content befüllen und so. Und also ich glaube, dass das ganz krass weitergehen wird nächstes Jahr. Und ich glaube, also meine Prediction ist vor allem, dass meine FOMO, also meine Fear of Missing Out, in diesem AI-Space noch viel größer werden wird. Weil ich jetzt schon das Gefühl habe, dass ich da eigentlich viel, viel mehr Zeit drin verbringen müsste, diese Tools anzuschauen, mir alle News durchzulesen, auf diese Patterns irgendwie zu gucken. Und da habe ich irgendwie jetzt schon nicht genug Zeit für. Und die Geschwindigkeit macht mir Angst, in der da Dinge passieren. Und ne, also es gibt APIs von OpenAI, die sind 3 Monate alt und sind schon wieder deprecated, weil jetzt irgendwie neue Technologien gekommen sind. Und ich denke mir, wenn mir das schon Angst macht und ich beschäftige mich ja wirklich so gut wie jeden Tag damit und bin, würde ich mich behaupten, schon tiefer drin in diesen Technologien als viele, viele andere, boah, dann weiß ich nicht, wie das anderen ergeht. Ob man das entweder sagt, das ist erschlagen für mich, ich warte da jetzt einfach 3-4 Jahre und nehme dann die Patterns, die sich etabliert haben oder arbeite darauf. Oder habe ich dann Angst, dass ich, ja gut, wenn ich jetzt 3 Jahre lang warte, bin ich komplett abgehängt. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen so eine Prediction von mir, dass ich da ein bisschen mit umgehen oder das irgendwie besser managen können muss, dass meine FOMO da in diesem AI-Space mich nicht komplett einnimmt.
Wobei ich glaube, dass die Geschwindigkeit vielleicht ein bisschen zurückgeht und sich vielleicht auch die Geschwindigkeit aus 2023 jetzt so ein bisschen rächt und wir jetzt erst dann vielleicht, bevor das Ganze überall Mainstream wird, dann so eine gewisse Ernüchterungsphase haben werden, weil ich weiß nicht, ob du die Story mitbekommen hast, dass gerade OpenAI GPT-4 debuggt und sich fragt, okay, warum kriegen wir User Reports, dass plötzlich in den letzten 1, 2, 3, 4 Wochen GPT offensichtlich fauler geworden ist. Da haben ganz viele User reported, dass sie dann statt einer Antwort und einer Lösung einfach nur noch Tipps kriegen, wie sie das Problem selber lösen. Und man dann immer noch 3-mal nachfragen muss, um dann wirklich das Ergebnis zu kriegen. Halt auf den gleichen Prompt wo man dann in der Vergangenheit vielleicht die komplette Lösung bekommen hat, kriegt man jetzt vielleicht auch nur Hinweise oder man kriegt eine verkürzte Lösung. Und da fragen sich jetzt alle, woran liegt das? Warum ist das AI-Modell, obwohl keine neue Version geschippt wurde, plötzlich in einem anderen State und gibt andere Ergebnisse? Und da ist man gerade so ein bisschen in dem Modus, wo man ein bisschen im Nebel stochert und OpenAI auch noch keine wirkliche Antwort geliefert hat, zumindest nach meinem letzten Stand. Und da bin ich mal gespannt, was dann da auch rauskommt. Und ich habe das Gefühl, das liegt natürlich daran, dass wir uns da extrem schnell bewegt haben. Immer wieder neue Modelle und dann jetzt wirklich tatsächlich auch Abhängigkeiten auf Basis dieser Modelle haben in unseren Applikationen, aber wir noch gar nicht genau verstanden haben und was da im Hintergrund passiert und welche Einflussfaktoren dann das Ergebnis bestimmen. Und wir sehen dann jetzt tatsächlich, dass man, und ich glaube, alle wussten es irgendwie, haben das aber so ein bisschen wegignoriert, dass man solche großen Modelle nicht einfach mal debuggen kann. Ne? Du kannst halt nicht hingehen und sagen, okay, an welcher Stelle jetzt in diesem riesen neuronalen Netzwerk passiert jetzt was, ne? Sondern du hast halt irgendwie einen Input, hast einen Output und wenn bei dem gleichen Input jetzt tendenziell andere Dinge rauskommen als noch vor einiger Zeit, dann musst du halt schauen, okay, woran liegt das eigentlich? Und das muss irgendwas mit dem Training Set zu tun haben. Eine Vermutung, die jetzt einige im Internet haben, ist, okay, wir haben jetzt die erste Weihnachtszeit und vielleicht sind die Trainingsdaten einfach so gewesen, dass halt so im November, Dezember die Leute es halt einfach ein bisschen ruhiger angehen lassen, weil das Jahr geht zu Ende, es ist irgendwie Weihnachtsferien und vielleicht ist GPT-4 auch genauso drauf und lässt es halt zum Ende des Jahres ein bisschen ruhiger angehen. Also man weiß es noch nicht genau und ich glaube, das wird jetzt noch zu der einen oder anderen Herausforderung führen und vielleicht auch dann so eine kleine Ernüchterungsphase auslösen, bevor es dann wirklich in den Mainstream geht. Aber das fand ich jetzt so eine ganz spannende Entwicklung der letzten Wochen.
Bald fängt der AI an, einen Betriebsrat zu bilden und will sich an die Arbeitszeiten halten, aber das auch Teil des Trainingssatzes ist. Boah, das Thema finde ich ultra spannend. Ich hatte das nur so am Rande mitbekommen, dass irgendjemand gesagt hat, hier ChatGPT wird faul und keiner weiß warum. Und ich hatte irgendwie so ein Beispiel gesehen, wo irgendwas gefragt wurde, hey, kannst du mir diesen Tweet formulieren oder sowas? Und dann die Antwort war so, ach komm schon, das sind 140 Zeichen, das schaffst du auch selber. What? Also wenn du es dann irgendwie nochmal sagst, hat er die Antwort auch bekommen, aber dann muss ich mich jetzt hier auf einmal von der AI beleidigen lassen, warum ich sie denn überhaupt verwenden würde, wie faul ich denn sei, hier so in dieser Aufgabe in die AI auszulagern. Und ja klar, die Antwort liegt irgendwo in diesem Datensatz. Aber du kannst ja den jetzt schlecht mal durchsuchen nach Faulheit im Dezember oder sowas. Ja, finde ich spannend. Ich hatte das, glaube ich, vor ein paar Folgen auch schon mal irgendwo in einem Podcast gesagt, dass wenn wir mit AI arbeiten, Softwareentwicklung nicht mehr deterministisch ist. Das heißt, wir wissen nicht zu 100%, was da rauskommt, wenn wir da so einen Prompt reinschicken. Und es muss auch nicht immer exakt derselbe sein, exakt dieselbe Antwort sein. Gerade wenn man so ein bisschen mit Temperature heißt das im AI-Feld, also wenn man die AI so ein bisschen kreativer werden lässt, wo dann auch die besseren Ergebnisse kommen. Ja, das ist, glaube ich, auch noch eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen mit diesen Tools und Frameworks, die ich eingangs erwähnt hatte, dass ich halt nicht zu 100% weiß, was da zurückkommt, was ja erstmal sehr ungewohnt ist für Developer, die ja sehr deterministisch auch mit Tests dann einfach feststellen können und ob der Code sich genauso verhält, denn er verhält sich immer exakt gleich. Und das ist dann, glaube ich, nicht mehr so.
Jetzt haben wir tatsächlich wieder ganz viel über AI geredet, aber ich glaube, das ist halt einfach das Thema 23, 24. Wenn ihr da anderer Meinung seid und sagt, okay, nee, eigentlich war das Tech-Highlight in der Developer-Welt ein anderes und auch für 2024 seht ihr andere Themen, die viel relevanter sind, nehmt gerne an unserer kleinen Umfrage teil. Wir haben den Link in den Shownotes, da würde uns euer Feedback interessieren. Wir sind immer daran interessiert, was ihr denkt und wer ihr auch seid, die ihr uns zuhört. Von daher würden wir uns da sehr über zahlreiche Teilnahme freuen.
Ja, total. Also das sind einfach 10 Fragen und am Ende spielen wir hier quasi auch den Weihnachtsmann und alle, die an dieser Umfrage teilnehmen und da ihre Meinung dalassen, die dürfen am Ende ein Geschenk ankreuzen, was sie denn am meisten interessiert. Und am Ende gehen wir dann durch die Liste und wählen einige glückliche Hörerinnen und Hörer aus, die wir beschenken. Und dieses Jahr könnt ihr euch Geschenke aus unserem To-Do-Shop aussuchen. Also wenn ihr aus einer genauso nerdigen, stylischen Tasse euren Weihnachtstee trinken wollt, wie der Malte das gerade die ganze Folge schon gemacht hat, habe ich schon gesehen, dass der Malte nämlich die To-Do-Tasse benutzt, dann nehmt doch einfach an der Umfrage teil, denn da kann man am Ende sagen, welche Tasse man am coolsten findet und mit ein bisschen Glück, weiß ich nicht genau, ob es schaffen sie dann auch unter den Weihnachtsbaum noch zu senden, aber zumindest schicken wir sie dann zu euch und können euch damit hoffentlich eine kleine Freude machen, so wie ihr uns natürlich eine Freude macht, wenn ihr da ein bisschen Meinung da lasst, ein bisschen Feedback da lasst. Also es ist so eine schöne Gelegenheit, uns einfach zu sagen, was, ne, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, wenn wir irgendwas verändern können, wenn wir irgendwas besser machen können, wenn ihr euch Themen wünscht, wenn ihr andere Highlights und Ausblicke habt, dann ist das genau der richtige Ort zum Jahresende, da mal auch einen Senf dazulassen. Da freuen wir uns immer sehr. Und das wird dann auch im kommenden Jahr in einer der ersten Folgen dann auch immer ausgewertet, dass wir schauen dann auch so ein bisschen, wie ihr das Jahr erlebt habt und was eure Ausblicke fürs Kommende sind. Und wer weiß, vielleicht schaffen es dann ja auch die ein oder anderen Ausblicke schon direkt in neue Folgen.
Genau, ich glaube, mit dem Geschenk unter dem Weihnachtsbaum wird nichts, weil wir euch natürlich auch ein bisschen Zeit geben müssen, dort zu antworten. Und ich würde vorschlagen, wenn du mir nicht widersprichst, dass wir sagen, bitte antwortet uns über den Fragebogen bis zum Ende dieses Kalenderjahres. Und wir können dann in der neuen Folge, die, glaube ich, am 1. Januar rauskommt, können wir dann so ein bisschen über die Ergebnisse reden und dann auch bekannt geben, wer die Glücklichen von euch sind, die von uns ein kleines Geschenk bekommen. Was haben wir gesagt? Wie viele?
Haben wir noch nichts gesagt. Müssen wir mal schauen, wie viele Leute teilnehmen.
Dann lassen wir uns überraschen und melden uns dann am 1. Januar mit den Informationen dazu.
Fair, finde ich gut. Machen wir bis zum Jahresende und dann schließen wir die Umfrage. Das war ein bisschen eine andere Folge als sonst. Ein bisschen eine Laberfolge. Diesmal kein Tech-Thema. Diesmal nicht so eng, sondern auch ein bisschen aus der Zeit gelaufen. Aber das nehmen wir uns zumindest einmal im Jahr raus an unserer traditionellen Weihnachtsfolge. Das bedeutet, wenn euch diese Folge oder überhaupt die Folgen dieses Jahr gefallen haben und ihr habt uns noch keine gute Bewertung und Sternchen auf den gängigen Plattformen dagelassen, wie Spotify oder Apple Podcasts, dann holt das doch gerne nach. Da würdet ihr uns auch eine Weihnachtsfreude mitmachen, wenn ihr uns da Feedback da lasst und uns da bewertet. Und genauso macht ihr uns natürlich eine Freude, wenn ihr uns einen Kaffee oder Glühwein ausgebt für die Arbeit, die wir hier machen. Dafür findet ihr einen Link unten in den Shownotes für Buy Me a Coffee. Da freuen wir uns immer sehr. Und wenn ihr auch aus so einer coolen, nerdigen Tasse trinken wollt wie der Malte, dann nehmt entweder eine Umfrage teil oder schaut in unserem Shop vorbei. Auch da gibt es natürlich die Links in der Beschreibung. Dann wünsche ich euch schon mal einen ruhigen Ausklang aus diesem Jahr und hoffentlich ein paar ruhige Tage mit der Familie oder auch alleine, wenn ihr alleine Weihnachten feiert, wenn ihr es überhaupt feiert. Das ist ja auch immer eine Zeit, wo zumindest ich auch mal auch dazu komme, vielleicht mal das eine oder andere Buch zu lesen oder mich mit irgendwie privaten Hobbythemen oder sowas zu beschäftigen. Also wie auch immer ihr das Jahr ausklingen lasst, ich wünsche euch ganz viel Freude dabei und eine möglichst gute Zeit. Kommt gut in die Heimat, wenn ihr in die Heimat fahrt. Wenn ihr uns hier im Auto hört, dann noch gute Fahrt. Und die letzten Worte diesen Jahres überlasse ich dem Malte. Ich verabschiede mich schon mal. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs ganze Jahr. Ich freue mich aufs kommende Jahr. Wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool und spannend auf die ganzen Themen. Von daher frohe Weihnachten, wenn ihr Weihnachten feiert. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an dich, Robin Manuel, für die vielen spannenden Gespräche in diesem Jahr. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ich wünsche auch dir und wie auch allen anderen, die zuhören, schöne Feiertage und kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns dann am 1. Januar wieder. Bis dahin, macht's gut.
So, jetzt muss ich natürlich dir auch noch Danke sagen, Malte. Das habe ich natürlich vergessen. Danke für die Erinnerung. Dadurch sind es natürlich doch nicht die letzten Worte gewesen. Deswegen musst du gleich noch was sagen. Aber ich danke dir natürlich auch für die Zeit, für die Energie, für die Themen, für die Strukturen, die du mitbringst. Macht das sehr viel Spaß und freue mich auf das nächste Jahr mit dir und ihr hoffentlich auch. Und sonst könnt ihr uns Feedback in der Umfrage da lassen. So, jetzt bin ich aber raus. Frohe Weihnachten euch. Habt einen guten Rest des Jahres. Kommt gut ins neue Jahr rüber. Wir hören uns im neuen Jahr.
Und da ich die letzten Worte machen muss, there is one more thing. Wir haben uns ein paar neue Dinge fürs neue Jahr ausgedacht und ich gehe davon aus, dass wir euch am 1. Januar davon erzählen können. Von daher hört auf jeden Fall zu, wenn wir dann im neuen Jahr mit dem To-Do-Developer-Podcast wieder für euch da sind. Macht's gut!